Und ich vermute mal sehr stark, dass eben Herr Lauterbach Omikron bekommen hat, wo eben klar ist, die Ansteckungsgefahr ist eben da und nichts gibt einen ganzen Schutz. Also wenn man jetzt behaupten würde, die Impfung, die schützt total und hundertprozentig, dann würde man im Grunde eher so in Richtung Verschwörungstheorien gehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Episoden. Herzlich willkommen bei Die Macht der Worte. Mein Name ist Steve und ihr hört den Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und was sagt ihr zu Elohim? Michael und Steve, wir haben ja dieses Lied jetzt rausgebracht auf Spotify, auf Amazon, auf Schlag mich tot, sonst wo auch immer, YouTube, wo auch immer du es hören willst, kannst du es hören. Und wir hoffen natürlich, es gefällt dir. Was wir natürlich auch hoffen ist, dass du den Beitrag, den wir gepostet haben, auf die Macht der Worte, also auf Instagram, die Macht der Worte, dass du ihn teilst und mit in deine Stories packst. Es würde uns sehr freuen, wenn du dieses Lied ein bisschen rausbringst. Wir wollen jetzt nicht reich damit werden oder irgendwie berühmt oder sowas, aber wir sind da schon ein bisschen stolz drauf und das darf man, glaube ich, auch. Genau. So war ja auch die Episode gestern, Bonus-Episode, die rausgekommen ist, wo ich mich mit Michael nochmal ein bisschen so darüber unterhalten habe und Revue passieren habe lassen, wie das jetzt war, der Prozess und sowas. Falls ihr das noch nicht gehört habt, schaut mal in euren Podcatcher rein, Spotify, Apple, wo auch immer ihr das habt. Eine Episode vor dieser, da ist nochmal Michael und Steve und ihre wunderschönen 5 Minuten plus mit eben Elohim. Genau. Das macht alles sehr viel Laune. Was auch Laune macht, ist, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, wir hatten mal Kurier der Zeit bei uns zu Gast und die haben ja sich nichts nehmen lassen und gesagt, ey, für die Podcast-Hörer von Die Macht der Worte, da machen wir einen Discount, da machen wir einen Promocode mit 10%. Wenn ihr auf Kurier der Zeit geht, DMDW, dann könnt ihr diese Zeitung, diese Bibel im Zeitungsformat, diese interessante Bibel im Zeitungsformat. Also die anderen sind auch interessant natürlich, aber könnt ihr erwerben und einen Becher, ich weiß jetzt das richtige Wort nicht, ein Blechbecher erwerben und 10% davon abgewinnen. Und wisst ihr was? Ihr könnt nochmal 10% sparen und zwar haben wir einen ersten, ich würde jetzt mal sagen Sponsor oder Gönner, der gesagt hat, er würde gerne hier nach Deutschland reinkommen. Es ist eine Modemarke, die nennt sich Only Guard Crowns Kings. Und Only Guard Crowns Kings ist eine Lifestyle-Bekleidungsmarke, die ihr Umfeld positiv beeinflussen will. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf meinem privaten oder vielleicht habe ich auch mal was gepostet in den Stories von mir beim Aufnehmen von Podcast oder auch dem Lied, dass ich oft so ein Only Guard Crowns Kings T-Shirt anhabe und das schon, ich würde jetzt mal sagen, 2 Jahre mindestens und bin großer Fan davon, weil tatsächlich bei manchen Folien ist es ja so, dass sie relativ schnell abbröseln oder reißen oder sowas und das ist bei Only Guard Crowns Kings Folien nicht so. Also natürlich irgendwann wird es so sein, also das ist jetzt keine Lebensgarantie. Aber die trage ich selber persönlich sehr, sehr gerne, weil zum einen haben sie den Schriftzug bzw. diese Schriftart von Die Macht der Worte, auch diese Blockschrift in einem ihrer T-Shirts und zum anderen finde ich einfach den Style sehr cool und die Aussage auch sehr cool. Und so sagt es auch das Modelabel selber, sie glauben, dass wir alle von Gott als Könige und Königinnen geschaffen wurden oder worden sind. Und dass wir alles tun können durch Christus, der unsere Stärke ist. Das ist ja auch ein Bibelvers. We can do all things through Christ, who strengthens us. Und das ist so ein bisschen ihr Motto. Sie kommen aus Amerika, Und lass mich mal ganz kurz nachschauen. Ich schaue mal schnell. Die haben nämlich so ein Dings. Und zwar sind die Arizona's Number One Gospel Clothing Store. Also in Arizona sind die die Besten, der Bekleidungsladen für christliche Mode Nummer 1 in Arizona, also Amerika. Und die kommen jetzt nach Europa. Und genau, es gibt nicht nur Only God Crowns Kings, sondern auch Only God Crowns Queens. Also es ist ja ein Zungenbrecher für ein Deutscher. Only God Crowns Queens. Genau. Und auf der Homepage, die wir verlinken werden, könnt ihr draufgehen. Ihr könnt euch ein paar Klamotten aussuchen. Und dann könnt ihr mit unserem Promocode 10% sparen. DMDW. Helft mal Only God Crowns Kings, das Wort Gottes zu verbreiten, indem ihr eben mit diesen T-Shirts rumlauft, mit diesen Hoodies rumlauft, mit diesen Caps rumlauft und somit euer Umfeld auch positiv beeinflusst. Ich weiß, ich habe mit meinen Arbeitskollegen schon einige Gespräche gehabt, die darauf gekommen sind, warum ich jetzt sowas trage oder was das bedeutet tatsächlich auch. Und da konnte ich ein bisschen Licht sein und ihnen ein bisschen was erzählen aus meinem Glaubensleben. Genau, also Promocode DMDW auf Only God Crowns Kings und ihr spart euch 10% mit dem Promocode DMDW. Aber jetzt fangen wir mal an, bevor wir noch länger reden. Und zwar bei Dein Wort haben wir Sebastian wieder, katholischer Priester. Und jetzt gehen wir mal in Richtung katholisches Oberhaupt, und zwar den Papst. Bei Michael und Steve, das weiß ich nicht, ob es in der katholischen Kirche war oder in der evangelischen oder wo auch immer, aber Michael und Steve reden über eine Dame, über vielleicht eine Putzfrau, die versucht hat zu restaurieren. Und was dabei rausgekommen ist, darüber reden Michael und Steve. Dann meine Frau und ich. Wir haben uns für 6 Wochen friedlich getrennt. Meine Frau kommt aus den Färöerinseln und da sprechen wir weiter, welchen Effekt wir auch an unseren Kindern gesehen haben. Und zu guter Letzt Andreas Hahn, der über Entschwörung spricht. Der hat ja dieses Buch im SCM Verlag herausgebracht und er spricht mit mir über Entschwörung und was eigentlich Verschwörung ist und wo sie anfängt, wo sie aufhört. Sehr interessantes Thema, also eins meiner Lieblingsthemen im Moment. Und da wünsche ich euch viel Spaß, so wie bei Episode 144 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
So, wir haben ja Katholizismus bei uns diese Wochen. Mhm. Bei mir Sebastian, du bist Priester.
Ja.
Und jetzt fühlen wir dir ein bisschen auf den Zahn, weil der Freikirchler, wie ich das bin, hat schon das große Problem mit dem großen Mann in Rom, dem Papst. Zum Ersten wollte ich mal wissen, wie kommen wir auf den Gedanken, dass man einen Papst braucht?
Das wird gleich ein längerer Weg, wenn wir da drüber sprechen wollen.
Bitte steigt ein und fühlt euch wohl.
Yes. Holt euch was zu trinken, das dauert eine Weile. Also, wie kommt man auf die Idee? Der Papst, so wie er heute ist und auch das Amt, hat sich entwickelt. Mhm. Also es ist nichts, was vom Himmel gekommen ist. Es ist auch nichts, was so einfach in der Bibel steht, ja, wo man jetzt sagt, oh ja, Bibel zur Seite 322, Paulusbrief, irgendwas. Mhm. Der Papst, nö. Es ist eine Entwicklung, die auch über Jahrhunderte gedauert hat und die auch immer noch so andauert, wie es jetzt ist. Und das hängt damit zusammen, dass katholische Kirche die Entwicklung von Lehre, glaube ich, auch manchmal anders versteht, als es oft in protestantischen Konfessionen üblich ist. Und zwar geht die katholische Kirche davon aus, dass letztlich die Entwicklung der christlichen Lehre, dass erstmal, dass es die gibt. Mhm. Ja, also dass es eine Weiterentwicklung gibt. So von dem, ja, vieles hätte ich euch jetzt noch zu sagen, sagt Jesus, ihr könnt es jetzt nicht fassen, der Heilige Geist kommt, er wird euch in die ganze Wahrheit führen, im Johannesevangelium. Das ist so die grundlegende Idee der katholischen, die sagt, okay, die Wahrheit, auch Jesu, wird immer mehr erschlossen. Mhm. Das heißt nicht, dass irgendwas kommen kann, was jetzt Jesus total widerspricht, oder so?
Ja.
Aber dass es tiefer durchdrungen und durchdacht wird. Und das sieht die katholische Kirche, glaube ich, viel weiter, als es jetzt protestantische Denominationen häufig tun. Mhm. Die katholische Kirche bindet es auch immer in ihrer Erklärung zurück an die Heilige Schrift, sagt auch, was der Bibel widerspricht, das sollte nicht sein und so weiter, aber es ist trotzdem eine andere Sache. Und so ist es auch tatsächlich mit dem Papsttum. Das kommt daher, wie sich die Lehrautorität praktisch in der christlichen Kirche entwickelt hat. Anfänge davon hat man schon im Neuen Testament, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal Jesus ist da, Jesus stirbt, er steht von den Toten auf, er gibt den Auftrag, verkündet das Evangelium bis an die Grenzen der Erde. Es kommt Pfingsten, der Heilige Geist, das ist der, der leitet. Die katholische Kirche würde sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, wo dann die Apostel auch rausgehen. Und das sind eben diese besonderen Menschen, die Apostel, die irgendwie einen besonderen Auftrag von Jesus haben. So, und die gehen jetzt raus an verschiedene Stellen, verkünden das Evangelium, und es entstehen Gemeinden. Mhm. Und man merkt ja schon auch in den Paulusbriefen so langsam, dass die Gemeinden auch langsam eine äußere Form einfach entwickeln, weil alles braucht irgendwie eine Form. Dann hat man schon verschiedene Ämter, die erwähnt werden, Diakone, Älteste, Bischöfe, was so in den Paulusbriefen stattfindet. Man hat schon in der Apostelgeschichte 15, das, was man im katholischen Kontext, ich weiß nicht, wie das bei den Protestanten ist, das sogenannte Apostelkonzil nennt. Also es taucht eine Streitfrage auf. Damals ging es, müssen praktisch Heiden, die jetzt Christen werden wollen, erst noch Juden werden oder nicht? Also müssen die sich beschneiden lassen, um es auf den Punkt zu bringen? Und dann heißt es ja so schön, und aus Antiochia, die schicken dann den Paulus und den Barnabas nach Jerusalem, weil in Jerusalem, das sind die Säulen, Johannes, Petrus, Jakobus und die anderen Apostel. Das heißt, sie treten zusammen, um die Frage zu prüfen. Das machen sie dann und schreiben ja am Ende diesen Brief, der mit diesen schönen Worten anfängt, der Heilige Geist und wir haben entschieden, euch keine weiteren Sachen aufzuerlegen als das, das und das und das. So. Und das sind ja alles Entwicklungen von Gemeinde, wo man überlegt, wie funktioniert das, wie entwickelt sich christliche Lehre, weil Jesus hat dann nichts ganz Klares dazu gesagt. Ne? Irgendwie müssen Heiden sich jetzt beschneiden lassen oder nicht. Man kann aus dem, was er gesagt hat, was rausinterpretieren, aber es war halt damals unterschiedlich. Judenchristen haben gesagt ja, Heidenchristen haben eher gesagt nein, Paulus eher nein, Petrus vielleicht ein bisschen eher ja. Okay, und wie löst man die Frage? Man trifft sich und spricht. Und wer da spricht, das sind halt sozusagen die Gemeindeleiter. So. Und die katholische Kirche geht davon aus, dass das der Anfang einer Entwicklung ist, die auch gut und richtig ist und die nicht abbricht an irgendeinem Punkt. Welcher Punkt sollte das auch genau sein, an dem sie abbricht, sondern dass das weitergegangen ist. Und tatsächlich, die Kirchengeschichte ist auch voll davon. Hinterher sind die Streitfragen dann andere. Ja. Ja, irgendwann streitet man sich, ist Jesus wirklich Gott oder nicht? So Wende 2. 3. Jahrhundert ganz stark, Arianismus, die ja die Gottheit von Jesus geleugnet haben und damals tatsächlich die ganze Kirche gespalten haben, auch die Bischöfe gespalten haben, auch die Gemeindeleiter gespalten haben. Und wieder, ja, man kommt zusammen, macht ein Konzil, erstes Konzil von Nicäa, diskutiert man darüber, am Ende entscheidet man, okay, ja, wir anerkennen Wesensgleichheit, ja, Homoousios, Jesus und Gott Vater sind eines Wesens. So, und dann geht es irgendwann weiter mit dem Heiligen Geist, Konzil von Konstantinopel, Konzil von Ephesus, Konzil von Chalcedon. Und für die katholische Kirche geht es immer so weiter mit diesen Konzilien. Und auch diese Idee, dass es sozusagen besonders beauftragte Gemeindeleiter gibt, geht auch weiter. Also die Apostel sind da. Dann haben wir auch schon zum Beispiel bei Timotheus irgendwo so, dass es Paulus ihm sagt, ja, ich habe dir doch mal die Hände aufgelegt und entfach diese Gnade wieder neu, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Und so diese Vorstellung tatsächlich, dass die Apostel als Leiter von Gemeinden und so weiter wieder andere eingesetzt haben, die ihnen nachgefolgt sind. Daher kommt das, was in der katholischen Kirche sehr wichtig ist, die sogenannte apostolische Sukzession. Wenn man in altchristliche Schriften reinschaut, die jetzt nicht in der Bibel sind, aber aus dem Ende des 1., Anfang 2. Jahrhunderts und so sind, da wird es oft dann auch, wird immer so betont, ja, der Bischof, das ist der eigentlich Christus repräsentiert. Er ist der, an den müsst ihr euch halten. Ja, Ignatius zum Beispiel, Ignatius von Antiochien, der ist so ungefähr Anfang des 2. Jahrhunderts gestorben, als Märtyrer in Rom, schreibt unterwegs lauter so Briefe und betont dann immer, ja, haltet euch an den Bischof, weil dann folgt ihr der apostolischen Tradition. Boah, gefährliches Wort, Tradition. Müsste ich noch länger ausholen, weil Tradition ne, für Freikirchler ganz gefährlich. Stimmt, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Genau, aber das ist die Idee. Und dann, um es mal kurz zu machen, daraus entwickelt sich praktisch so ein Kollegium von Bischöfen und es entwickelt sich weiter und sagen irgendwann, okay, aber dieser Bischof von Rom, der hat nochmal eine ganz besondere Position. Mhm. Es gab dann da erst noch verschiedene. Es gab den Patriarchen von Konstantinopel irgendwann, Ostrom. Mhm. Ja, Alexandria, Patriarch von Alexandria. Da haben sich so lokale Zentren rausgebildet. Und irgendwann hat sich aber der römische Bischof immer mehr so als der Haupt- und Zentralbischof gesehen.
Aber warum? Also warum nicht Jerusalem? Weil könnt ihr auch sagen, ja. Jerusalem ist ja das Land, wo Jesus war. Oder das ist die Stadt. Mhm. Und warum macht also, du das nach Rom?
Allererster Grund natürlich, Jerusalem war kaputt. Erstmal. Mhm. Ne? Also Tempelzerstörung 60, 70 nach Christus war erstmal nicht mehr viel mit Jerusalem. Mhm. Und dann natürlich tatsächlich auch schon diese Idee, okay, Rom ist ja sonst auch sehr wichtig, weil es ist ja die Hauptstadt vom Römischen Reich, Weströmischen Reich, zumindest in den ersten Jahrhunderten noch, solange es das noch gab. Und dann kommt auch diese Tradition, das ist die Stadt der Apostelfürsten sozusagen, also Petrus und Paulus, katholische Diktion, Apostelfürsten. Bei Paulus ist es ja sehr sicher, dass er in Rom war. Bei Petrus ist es tatsächlich nicht so sicher, weiß man nicht, aber diese Tradition hat sich irgendwie so heraus und sie sagt, okay, und deswegen sitzt der wichtigste Mann in Rom, weil da waren auch Petrus und Paulus die wichtigsten Leute, deswegen gerade Rom. Aber es gab ja auch Zeiten in der Kirchengeschichte, wo der Papst mal in Avignon gewohnt hat und er war trotzdem der Papst. Also am Ort hängt es letztlich nicht für die Katholiken. Also der Papst könnte heute meinetwegen auch nach Washington ziehen oder so, also wenn er Bock drauf hätte. Ja. Keine Ahnung.
Ja. Okay, aber wie kam es dann zustande mit dem Papst? Also warum, du hast ja das jetzt schön erklärt, ne? Und man muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel du da reingeschaut hast, weil ich sehe nicht, ob da was steht von dir, aber
ein bisschen was steht da.
Schaut sehr gut freigesprochen aus, auf jeden Fall. Aber ich frage mich dann, warum braucht man dann jemanden stellvertretend, also ist er Stellvertreter Gottes, richtig?
Also er hat den offiziellen Titel Vicarius Christi. Was man mit Stellvertreter Christi, also Stellvertreter Gottes, den Titel gibt es nicht. Es gibt einen Titel Vicarius Christi.
Okay.
Den man aber, das habe ich nochmal nachgelesen, weil ich wissen wollte, wo der herkam, den man aber bis zum 3., 4. Jahrhundert allen Bischöfen gegeben hat. Das war ganz interessant. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, hey, bleibt beim Bischof, sagen die, weil da seid ihr in der apostolischen Tradition. Da seid ihr in der Tradition direkt von Jesus her. Und deswegen hat man die Bischöfe allgemein als Vicarius Christi, also als Statthalter mehr, also Statthalter ist, glaube ich, das bessere Wort als Stellvertreter Christi praktisch betrachtet. Das sind die, bei denen sich die apostolische Tradition, das, was von Jesus her kommt, verdichtet. Und warum hat man das gemacht? Jetzt muss ich doch noch kurz was zur Tradition sagen, weil sonst kommen wir da, weil Tradition, ich weiß, da gehen immer rote Lampen hoch, ne? So bei Freikirchlern. Was heißt Tradition? Tradition, klar, Überlieferung. Wofür braucht es denn die? Naja, die braucht es ja erstmal, weil es die Bibel nicht gibt. Also Punkt ist ja, dass die Bibel, die Schriften die Schriften des Neuen Testaments, die existieren relativ schnell, kann man sich jetzt drüber streiten, ja, wann die genau geschrieben sind, will ich jetzt hier nicht aufmachen, den Pott, ist auch, glaube ich, egal, sagen wir mal, die existieren relativ schnell, aber der Kanon, also diese Zusammenstellung, die wir heute haben, die existiert ja längst nicht so schnell. Und deswegen wurde am Anfang natürlich alles, also Paulus hat ja den Korinthern nicht gesagt, lest das Neue Testament, sondern er hat ihnen Jesus verkündet. Ja, Petrus genauso und jeder andere auch, der da war, Timotheus und so weiter und so weiter. Und das war alles mündlich. Und deswegen so diese Konzentration auf Menschen, dass Gott durch diese Menschen, durch die Bischöfe, durch die Leiter der Gemeinden letztlich spricht. Deswegen auch immer wieder diese Aufforderung, die man so oft hat im Neuen Testament, haltet fest an der gesunden Lehre, lasst euch nicht davon abbringen. Immer gerichtet, gerade jetzt eben so an Timotheus oder sowas, da sagt Paulus, das ist ja total eindringlich, weil die halt die Garanten für die Überlieferung sind.
Aber jetzt muss ich nochmal einhaken. Du hast ja gesagt, dass die katholische Kirche, wie hast du das gesagt, die Bibel so als Prozess, oder nee, wie hast du es gesagt, es entwickelt sich weiter. Es
entwickelt sich, ja, genau.
Aber was ist denn, wenn in dieser Entwicklung die gute Lehre vergessen wird? Weil ich denke, und wahrscheinlich hat das auch der Hörer so das, du erzählst jetzt von der guten Lehre, aber der Papst ist doch die schlechte Lehre. Sage ich jetzt mal so ganz
raus. Ja, das ist spannend, weil die katholische Kirche würde natürlich sagen, das passiert nicht. Na? Ja, freilich. Wie gesagt, bevor es die Heilige Schrift gab, bevor es die Bibel gab, den Kanon des Neuen Testaments, ziemlich sicher, ist ja auch die Frage, woran wurde das gemessen? Na, das ist ja tatsächlich, also das ist für mich immer so in Richtung der Freikirchen so die größte Anfrage, wie begründe ich eigentlich die Autorität der Bibel? Da kann ich nur sagen, ja, der Heilige Geist hat halt genau dafür gesorgt, dass das so zusammengekommen ist. Aber wenn man es historisch anschaut, hat er durch die Bischöfe dafür gesorgt. Weil wie ist dieser Kanon entstanden? Dadurch, dass die sich ständig ausgetauscht haben. Im Brief, was sagst du zu diesem Hirt des Hermas? Glaubst du, es ist inspiriert oder nicht? Nee, wie schaut's aus mit dem, was damals der Paulus in Philemon geschrieben hat? Ja, doch, vielleicht schon und so. Das ist ganz interessant, bis ins 3. Jahrhundert. Es gibt zum Beispiel diesen Eusebius von Caesarea, das ist so ein Kirchenhistoriker, der hat viel auf und der zählt auf, was er denkt, was inspirierte Schriften sind. Das sind einige von unserem heutigen Neuen Testament noch nicht drin und das ist im, ich glaube, Anfang des 4. Jahrhunderts, also 300 irgendwas. Da ist es noch gar nicht klar, was da drin ist. Und deswegen ist für die katholische Kirche mindestens mal bis dahin, auf jeden Fall sind sozusagen die Bischöfe sind die Garanten für die korrekte Überlieferung. Und unser Glaube ist, dass der Heilige Geist die Bischöfe da drin auch gelenkt hat und geleitet hat. So, dann gibt es irgendwann den Kanon. Man kann so sagen, Mitte des 4. Jahrhunderts steht er erstmal im allgemeinen Gebrauch. Gibt es vielleicht noch ein ganz paar, ich glaube, ein paar einzelne Briefe, Judas oder auch die Apokalypse zum Beispiel, die Offenbarung des Johannes, waren lange umstritten, ob die dazugehören sollen oder nicht. Aber im Wesentlichen hat man das, es gibt diesen Osterfestbrief des Athanasius, 300 irgendwann, der zählt die alle auf und ab dem denkt man eigentlich so, jetzt war es so Common Sense, dass das jetzt unsere Heilige Schrift ist. Und ab dem Moment machen die Bischöfe sozusagen was und sagen, okay, und wir unterstellen uns jetzt selber diesem Text.
Ja.
Ja. Und seitdem soll das auch an der Bibel gemessen werden, was gelehrt wird. So. Jetzt würden natürlich Protestanten sagen, aber das steht doch alles gar nicht in der Bibel, was da ist. Und an manchen Stellen auch, dass es dem widerspricht. Ich glaube, dem werden wir an vielen Stellen noch nachgehen. Erstmal zu dem Punkt, das steht nicht so direkt in der Bibel. Das ist tatsächlich Punkt, wo die katholische Kirche sagt, genau, deswegen gibt es Weiterentwicklung. Also es entwickeln sich Sachen weiter, es entsteht ein neues Verständnis und auch nicht alles, was Jesus gesagt und gelehrt hat, steht in der Bibel. Was Johannes schon selber sagt, wenn ich alles das, was Jesus getan und gemacht hätte, aufzählen würde, die Bücher würden nicht ausreichen und so. Also es gibt Sachen, die darüber hinausgehen, wo die katholische Kirche sagt, und das teilt der Heilige Geist so nach und nach auch, hilft er, da in dieses Verständnis zu kommen, entwickelt es weiter. Okay. Das ist die Idee, genau, wie das funktioniert.
Ja.
Und die katholische Kirche würde, wie gesagt, sagen, es darf nicht der Bibel widerstehen, weil wir haben diese Schriften als heilige Schrift selber angenommen, haben uns dem unterstellt. Und da können wir jetzt die einzelnen Punkte noch durchdiskutieren, inwiefern das bei denen so ist. Aber das ist die Denke der katholischen Kirche, sage ich jetzt mal einfach. Das ist der Hintergrund, warum das so ist. Ich glaube, im Protestantismus ist eher so, oh, wir haben diese Bibel, der Heilige Geist hilft uns, sie zu verstehen. Und genau, dann werden wir die richtige Lehre schon erkennen. Und die katholische Kirche würde sagen, na, der Heilige Geist leitet die Kirche und sorgt dafür, dass sozusagen das Verständnis der Lehre immer wieder weiter wächst durch die Kirche, indem sie die Heilige Schrift auslegt und indem sie sozusagen diese Überlieferung auch ja, treu bewahrt. Das ist einfach die katholische Ansicht.
Okay, dann entlassen wir den Hörer mit meiner Frage für nächste Woche.
Yes.
Wenn diese Weiterentwicklung irgendwann mal so weit ist, dass man sagt, Liebe ist Liebe und Mann und Mann und Frau und Frau ist okay, bin ich jetzt gespannt auf nächste Woche, was du da sagst.
Da bin ich auch gespannt. Aber es wird nicht so kompliziert, glaube ich, an der Stelle.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi. Es,
so wie du schaust, nicht kommt jetzt wieder irgendwas Komisches.
Pass auf, es gibt ja Leute, die es gut meinen. Also wir haben ja darüber geredet auch mal, dass man Leute wegschickt in andere Gemeinden, weil es vielleicht da besser läuft, anstatt hier bei uns.
Oder schon gleich von vornherein dorthin einlädt.
Ja, noch besser. Von da einlädt. Jetzt wollte ich ja mal die Situation erzählen, die hat sich so zugetragen, nicht bei mir, aber bei jemand anders, die das auch sehr gut gemeint hat. Und zwar war das eine, sagt ihr Relikt was, ja, ne?
Selbstverständlich.
Das ist ja ein Bild oder halt irgendwas Heiliges, ne?
Reliquien.
Ah, Reliquien.
Relikt ist ja wieder was anderes.
Ja gut, pass auf.
Also Reliquien, sagt man ja.
Und es gab eine Frau, die hat ein Bild restaurieren wollen. Ich glaube, es war in Spanien oder Mexiko. Irgendein heiliges
Schauen wir mal.
Ich zeig dir jetzt
Spanien
einmal
oder Mexiko.
Das Bild. Also es zeigt Jesus und es
Bin ich gespannt.
Das war schon wegen angekratzt. Also das ist jetzt nur nicht ganz so lustig. So schaut es aus.
So, na, ist nicht lustig, nee. Ja,
Jesus. Also das ist Jesus, der schaut...
Der schaut jetzt wegen, ist ja komisch gemalt eigentlich, so von der Körperhaltung. Er schaut so wegen so genau, um die Ecke rum.
Nach links oben und man sieht auch, da hat schon die Zeit, der Zahn der Zeit daran genagt. Mhm. Unten abgekitzelt im Gesicht schon, am Ohr, am linken ist schon nichts mehr da. Und dann gab es eine Frau, die hat es gesehen. Die hat, glaube ich, in dem Haus von dem Pfarrer damals...
Das war doch in Spanien oder in Mexiko oder wo, oder?
Das kann sein.
Ich glaube schon, ja.
Und die hat sich gedacht, also irgendwie muss man...
Dem armen Jesus
auch auf die Sprünge helfen. Und dann hat es gemeint, ich restauriere das einmal schnell selber.
Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Das ist quasi, die hat irgendwie versucht... Das ist so eine Mischung aus Braunbär und Mona Lisa, was da entstanden ist.
Richtig. Ja. Und, was könnte man jetzt der sagen, dass die jetzt sich da auch nicht angegriffen fühlt? Wir sind ja auch in der Kultur, die jetzt da nicht alles kritisieren muss.
Das ist schwierig. Die wollte Jesus eigentlich helfen, ne? Dass er wieder zur Geltung kommt. Und es ist einfach sehr daneben gegangen. Das ist eben das, wenn man zu einer Person dann sagt, wow, du hast Talent und so, von Gott gegeben, dann malt die ja lauter solche Bilder. Oder singt, obwohl sie nicht singen kann. Oder
richtig.
So.
Was, aber du hast ja schon mal jemanden Talentlosen, der singen wollte, hast du ja schon mal gesagt, Mädchen besser nicht.
Richtig. Das war echt hart für
also
mich.
Also nennen wir es mal einen englischen Namen.
Annabelle.
Annabelle, genau.
Annabelle. Ja, genau. Also das ist als Leiter, sagen wir mal, ist es manchmal ganz schön hart, aber man muss irgendwie versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben. Aber manchmal kannst du es fast nicht. Ne? Aber ich weiß es noch, das war bei uns früher mal. Da alle wollten singen und so in unserem A-Team. Das war eine legendäre Lobpreis-Jugend-Lobpreis-Band. Und naja, die eine konnte halt nicht singen oder nicht so gut.
Ja.
Es gab auch genug, die es gut konnten. Und dann habe ich gesagt, dann, das ist das Einfachste. Wenn man sagt, super, dass du das willst, aber ich sehe dein Talent woanders. Und wenn diese Person dann echt Talent hat, und es hatte die Person, und dann ist es ein bisschen leichter zu sagen, hey, leg da deinen Schwerpunkt. Mhm. Da bist du echt talentiert. Und das hat die dann auch gemacht und
heute ist sie also eine der größten.
Ganz weit
oben. Also, ja, aber was.
Aber wenn jetzt jemand das so, wenn du jetzt, das, bei der Frau war das ja so in Spanien, die hatte sonst also keine so Talente. Und immer nur zu sagen, ich seh dich so als Beterin. Ist auch gemein, oder? Ist auch nicht so befriedigend vielleicht. So.
Vor allem stelle ich mir das lustig vor, wenn da, keine Ahnung, wer da vorbeikommt, der Pfarrer oder halt irgendwie die Großmutter, die da jeden Sonntag vorbeigeht. Und dann auf einmal sieht es halt anstatt den Jesus, der ja schon jetzt nicht ganz schlecht ausschaut.
Aber so ein ramponierter Jesus, aber deutlich zu erkennen. Ja.
Und er schaut ja auch aus, als hätte er eine auf die linke Backe bekommen, die angeschwollen ist. Oh,
das ist wie nach der Folter.
Bloß ohne Blut. FSK 16 Version. Ja, aber stell mir schon lustig vor, wenn da jemand kommt und es dann sieht und dann weiß der auch nicht gleich, wer das war. Also außer die stehen noch mit einem Pinsel da und ist gerade am letzten Strich. Aber ja, die hätten halt einen Michi braucht damals. Ne?
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Wir haben ja erzählt, dass wir uns 6 Wochen auf getrennt haben. Mhm. Und nicht aus, wir trennen uns jetzt, weil das ist kacke. Wir haben 2 Kinder, 2 Kleine, 2 bis 3, 2 und 3. Und die hast du mitgenommen in die Färöerinseln, weil deine Eltern da wohnen und deine Heimat hier in Deutschland ist. Aber du warst ja näher dran als ich. Wie war denn das für unsere Kinder? Also ist jetzt kein Standardding, ne, dass unsere Kinder sind wie alle Kinder, aber ich glaube, irgendwie kann man da schon so eine Bilanz daraus ziehen.
Also... Bevor diese 6 Wochen waren wir nie getrennt, so lange. Also sie war nie so...
Von den Kindern auch nicht.
Ja. Die Kinder waren also nie weg nicht, von einem von uns. So, also von
Wochenende,
mir.
Glaube ich.
Von Wochenende, dir ne?
Ja.
Und du auch. Aber unsere Kinder haben sehr... das hat denen sehr getroffen. Mhm. Und die 2 Wochen, wo es ich so voll genossen habe, waren die 2... Also nee, die Ältere, die Ella, die war mehr so... Nicht die Jüngere, die hat es noch nicht gecheckt, erst am Ende... Aber die ältere Tochter, die war also fast jeden Tag so, wo ist Papa? Und sie will zu Papa und sie hat immer geheult.
Echt? Immer?
Oder also sie hat von dir geredet
öfter
und dann
geweint.
Und dann aber einfach Tränen in den Augen und dann hat sie gesagt, sie vermisst dich.
Ja, habe ich gut erzogen. Und die Kleine gar nichts.
Die Kleine war noch, ich finde, zu klein. Aber am Ende war sie sehr so, oh, ich will auch zu Papa. Und die Ella, immer wenn wir Ausflüge gemacht haben, fahren wir jetzt zu Papa? Und ich so, nee. genau, also wir haben hier auch, wo wir geredet haben, Video Calls. Mhm. Hast du einmal erlebt, wo die Ella einfach...
Ja, sich zusammengerissen hat, was ich krass fand für ein dreijähriges Kind.
Sie wollte weinen, aber sie wollte es nicht zeigen.
Ja. Krass.
Da habe ich viel an Scheidungskinder gedacht und oder wenn man eine Witwe wird, Witwe, habe ich, wie geht's den Kindern da, weil ich...
Also wir haben befreundetes noch Ehepaar oder wahrscheinlich schon in Trennung leben seit einem Jahr, wo eine der beiden Personen die Kinder genommen hat und ist quasi auch wieder zurück, sage ich mal, in die Heimat gegangen. Mhm. Und wir haben das so ein bisschen mitverfolgt, weil wir viel mit denen eigentlich gemacht haben und haben gemerkt, wie sich das der Partner, der die Kinder mitgenommen hat, schönredet. Also wenn die, ein Videoanruf hatten und dann eben die Kinder auch mit dem anderen Partner geredet haben, dann war das oft so, dass danach der Partner mit den Kindern den anderen Partner wieder angerufen hat und gesagt, also das macht man nicht mehr, weil die Kinder sind total durch den Wind.
Ah, okay, echt?
Und verstört.
Weil man...
Also weil ja diese...
Die werden erinnert,
ja,
an den Person.
Und das ist
ja, das war für unsere Kinder nicht so, ne? Die haben sich schon gefreut und die haben immer Bilder gemalt. Und so.
Aber unser Verhältnis ist ja auch ein anderes.
Ja, und das wollte ich auch sagen, ich habe auch nur positive Sachen von dir. So, ja, der Papa ist der Beste, wir machen das und das. Und ich habe dann überlegt, so, boah, wie ist es, wenn man scheiden lässt und man den Partner hasst und irgendwie schlecht redet oder man versucht es nicht, aber es rutscht raus und... Mhm. Das ist, weil die Kinder, ich habe gemerkt, die waren sehr, sehr sensibel und...
Unsere
und auch extra anhänglich, ne? Krass extra anhänglich, also ultra.
Und unsere Kleine ist schon sehr anhänglich?
Die war immer ultra anhänglich und es war, also ich konnte nicht aufs Klo gehen, gar nichts. Mhm. Immer geheult. Ich musste einmal einfach weg.
Du meinst jetzt in den 6 Wochen, wo du weg warst?
In den 6 Wochen, ja. Und einmal bin ich einfach so in der Nacht weg zur Freundin, habe da übernachtet. Und das war nicht gut, weil die war, Mama, wo warst du? Ich so, boah, ey, ich musste atmen.
Hast du ihr gesagt so?
Nee, hab ich nicht. Ich habe gesagt, Mama, er hat eine Pause gebraucht.
Okay. Krass. Und ja, aber wir haben das schon festgestellt, ne, dass das also von Gottes Ding her ja so gewollt ist, dass eine Familie in gesunden Rahmen existiert. Also
klar. Aber stell dir vor, gibt es auch Mama, Papa, toxische Beziehung, also die hassen sich, sind trotzdem zusammen wegen den Kindern. Und die Kinder?
Meinst du, sie merken das?
Ja. Aber es ist krass, ne? Also Gott also mag keine Scheidung. Und aber was machst du, wenn die Beziehung voll toxisch, eklig ist? Man nur streitet, nur. Ich habe auch manchmal gehört, Kinder haben gesagt, ich hoffe, dass meine Eltern sich scheiden lassen, weil die sind so böse zueinander und das ist auch nicht a good environment to grow up in.
Das stimmt, ja.
Aber was ist besser, toxische Beziehung oder Scheidung? Für die Kinder. Schwierig.
Ja.
Boah, ich wünsche es niemandem.
Ja, unser Pastor, unser ehemaliger Pastor aus der Gemeinde, hat, glaube ich, mal in irgendeinem Gespräch, was wir hatten, wo wir noch im Leitungsteam waren, gesagt, er wünschte sich, dass sich die zwei scheiden lassen, also das Ehepaar, weil es einfach so ungesund ist.
Ja.
Und ich weiß es gar nicht.
Aber es ist krass,
so,
ne?
Gesund ist.
Aber es ist krass, weil ich habe auch auf YouTube geschaut, dass ein Mann hat gesagt, die Ehe ist für die Kinder.
Okay, erklär mal, weil das kann ja alles sein.
Weil wenn man sich scheiden lässt und du machst alles alleine und die Kinder sind sehr abhängig von dir, extra, dann bist du halt Mutter und Vater, beide. Und die Beziehung zu Kind kann, ist nicht immer der Fall, aber ist öfter so, dass es das Kind übernimmt dann die Rolle von, keine Ahnung, vom Partner, was es nicht sein sollte, oder die Mutter, oder dass die Rollen irgendwie nicht so klar sind.
Du meinst jetzt, wenn er Alleinerziehende?
Alleinerziehend, dass die Rollen nicht so klar sind.
Ja.
Ist jetzt nicht allgemein, aber das hat er irgendwas so erzählt, und dass die Ehe ist für die Kinder, damit die da aufwachsen können und eine Mama und Papa haben.
Aber das kannst du ja auch haben in einer intakten, oder sagen wir mal in einer noch Ehe, wo zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, 4 Geschwister sind und der Zweitälteste übernimmt, weil er der Sohn ist, die Rolle vom Vater, weil der Vater irgendwelche seelischen Probleme hat. Dann hast
wie
du
in meiner Familie?
Okay, ich wollte es nicht so... Okay, wenn du das so sagst.
Busted! I don't mind.
Ja, okay. Aber da kann es ja auch, also da ist es ja auch so, da übernimmt dein Bruder die Rolle vom Vater, weil dein Vater seelisch, körperlich
Alkoholiker ist und seelisch kaputt ist, ja?
Ja, genau. Und also da kannst du ja auch diese Rolle verteilen. Und das ist
krass, ne? Weil mein Bruder hat dann diese Vaterrolle übernommen, wo er eigentlich ausziehen sollte, aber hat schlechtes Gewissen, hat dann die Verantwortung übernommen. Und das ist nicht gesund.
Nee, und hängt auch heute noch. Also der ist echt einer der nettesten Menschen, die ich kenne.
Ja, und der ist aber halt auch immer noch da.
Einer, der dir nichts ausschlagen kann.
Aber der ist immer noch der Vater für meine Geschwister. Also meine Geschwister rufen ihn lieber an als
dein Vater.
Nur wenn die Geld brauchen, dann ruft man den Papa, gell? Aber wenn ein Bruder braucht, dann...
Dürfte noch niemand Vater anrufen für Geld. Aber wir sind ja bei unseren Kindern. Ja, also wir haben das gemerkt, dass es unseren Kindern nicht gut tut.
Es tut ihnen nicht gut.
Also selbst 6 Wochen ist ja fast gar nichts, ne? Es gibt so die Tradition, glaube ich, in färöerischen Kreisen, vielleicht auch in anderen, dass wenn man außerhalb der Färöerinseln wohnt, dass du, wenn du ein Kind hast, das relativ alt genug ist, um alleine zu reisen, das kann ja auch schon 12 sein, aber dann halt mit Begleitung.
Ja, dann ist es 6 Wochen.
Dass man das Kind dann 6 Wochen in die Färöerinseln zu den Großeltern schickt, alleine.
Ist sehr, sehr normal.
Aber das finde
ich so cool, Mann.
Ja, vielleicht für manche, aber für manche andere
also
Kinder.
Also wenn du ein gesundes
Bindung.
Also die Bindung, ja, soll da sein und auch
Verhältnis?
Die Verhältnis zwischen Eltern und Großeltern sollte auch gut sein.
Mhm.
Genau, und die Großeltern sollen das anbieten und wollen. Ne? Ich zwinge das doch niemanden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber das ist ja färöerisch. Also ich habe ehrlich, ich muss noch das für ein anderes Thema auf den Färöerinseln. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Färöerinseln. Kinder bedeuten viel mehr als Hunde. In Deutschland, du gehst spazieren mit dem Kinderwagen oder mit Kindern. Keiner schaut dich, ne? Es ist nervig. Keiner schaut dich an, du bist nervig, du nimmst den ganzen Weg. Die Kinder schreien rum. Aber wenn du mit einem Hund läufst in Deutschland, Alter, dann bist du Ehrenmann. Du hast einfach, oh, wer ist das? Wie heißt der? Ist so krass. Und auf den Färöerinseln, weil meine Kinder sind es gar nicht gewohnt, dann haben die Leute immer, oh, hallo, wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Und
also als ob unsere Kinder nicht auf der Straße angesprochen werden.
Alle werden angesprochen da.
In Deutschland aber auch.
Nicht so.
Ja, wir sagen so halt, krass. Red nicht mit dem Fremden. Deswegen
ja,
halt.
Aber das Interessante war, der Nachbar von uns, den kennen wir, die kennen die gar nicht. Der war da, die Kinder waren spazieren mit meiner Mama oder die älteste Tochter. Und dann hat er gesagt, ja, wie heißt du, wohnst du in Deutschland? Sie hat ihn gar nicht angeschaut, ne? Und gar nicht geantwortet. Und das war immer die 6 Wochen Ella, war so. Gar nicht, ne?
Ja.
Fass mich nicht an, rede nicht mit mir. Und er sagt, ja, so stimmt, ja, du wohnst in Deutschland. Ah, da redet man auch nicht mit alten, fremden Männern. Ne, das stimmt auch, das stimmt. Aber so voll interessant, auf Färöerinseln werden Kinder geehrt.
Für jeden, der jetzt ein bisschen genervt ist mit meiner Frau, weil die irgendein Bild hat von irgendwelchen Nazi-Opas, die kleinen Kinder anschreien oder sie ins Auto ziehen.
Okay, es sind nicht alle, aber Hunde sind Toppenkinder. Die Hunde toppen Kinder in Deutschland. Ehrlich. Believe me, is that true?
Dein Gesicht macht mich so aggressiv. Nee, das kannst du gar nicht sagen. Es gibt schon gestörtere, aber man muss jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Mutter hat dir, glaube ich, das Hundebild ziemlich kaputt gemacht.
Also schau mal, Leute, das erste Mal in Deutschland habe ich Steves Vater, die sind geschieden, Steves Vater kennengelernt und da hat man das Fotoalbum von Steve gezeigt.
Holt bitte schon mal die Tempotaschentücher raus, wenn sie zu meiner Mutter kommt. Also.
Dann hat der Babybilder von Steve gezeigt und so süß und dann sind wir zu der Mama gefahren oder gelaufen, keine Ahnung. Und dann hat sie ein Fotoalbum rausgesucht und das war das Fotoalbum vom Hund, wo das Hund ganz klein war und also ich war echt so geschockt, ich so krass, echt, okay, also ein Fotoalbum, aber ich mag Hunde, ne? Also jetzt klinge ich so wie ein Anti, also ich verstehe es.
Ich war auch jahrelang, war ich eifersüchtig als Teenager auf den Sammy, aber zum Glück ist er schon gestorben, der Sammy.
Nein. Aber ich meine, ein Hund ist wie ein Familienmitglied, aber ein Hund ist kein Mensch, ne? Ist ein Tier, aber
ja.
Ja, also bless you dogs und danke Gott für Hunde, weil die sind echt süß und nervig, also Hund von meinen Eltern sind ultra nervig, aber
ja, aber wir schweifen wieder mal ab.
Ja, nicht wegschweifen.
Genau, aber ich denke, wir lassen es für diese Woche, also wir haben gemerkt, 6 Wochen ist zu lang. Meinst du vielleicht 3 Wochen wären besser gewesen für die Kinder oder 2?
2 wäre zu kurz. Ich denke, 3 ist perfekt.
Für dich zu kurz oder für die zu kurz?
Für mich zu kurz. Ja. Für die, alles, 2 Wochen ist gar nichts, Mann.
Nee, das ist ja gar nicht so tristig gerade mal.
3 Wochen. Ich finde 3 Wochen perfekt. Mhm. Für die Kinder ist vielleicht zu lang.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Entschwörung, bei mir ist Andreas Hahn, der Autor dieses Buches. Hallo Andreas.
Ja, hallo.
Ja, wir treffen uns jetzt schon die 3. Woche.
Ja, man kann sich gut dran gewöhnen.
Ja schon, ne? Ist angenehm mit dir. Jetzt bräuchte man nur noch ein Glas Wein oder sowas.
Genau, ne? Und dann fällt reale Präsenz. Genau.
Aber wir reden ja über Verschwörung. Jetzt haben wir ja vor, ich glaube, 2 Wochen habe ich dich gefragt, was deine Lieblingsverschwörung ist. Ich will dir meine erzählen und dann kommen wir auch endlich mal dazu, dass du das erzählen darfst.
Ja, ja, gerne.
Und zwar, meine Lieblingsverschwörung war tatsächlich die, dass der erste Lockdown dafür da war, dass bei den Tauben die Batterien ausgewechselt werden musste, weil sonst würden wir das ja alles mitbekommen. Gerade Italien hat ja den Lockdown hart getroffen. Weil da so viele Tauben auch in Venedig und so sind. Ja. Den fand ich eigentlich ganz witzig. Manchmal glaube ich auch, wenn ich so Tauben in die Augen schaue, die blinzeln ja gar nicht.
Genau. Richtig gut. Ja.
Aber was war denn, was ist denn deine?
Ja, also, so wenn ich an denen, die ich beobachtet habe, ist es eigentlich die Rauchmelder. Also die Rauchmelder, die jetzt überall Pflicht werden, das sind eigentlich Abhöreinrichtungen.
Ach so.
Nicht? Da blinkt es immer, da sind so Schlitze und so. Das
und manchmal piept sogar.
Und mancher piept sogar. Das war ein Fake von Journalisten des Bayerischen Rundfunks, also bei euch, ne?
Wirklich?
Die haben das entwickelt und das hat sich verselbstständigt. Deswegen sind auch das mit den Tauben, das sind richtig gefährliche Sachen. Mhm. Ich habe selbst damals für den Kirchentag in Dortmund 2019 eine Verschwörungstheorie erfunden,
okay.
Die begründet nämlich, wie es dazu kam, dass der Berliner Flughafen so lange verzögert wurde. Es gab ja 2006, Spatenstich 2011, fing dann die Verschiebung an, bis er jetzt dann irgendwann 2018, glaube ich, überhaupt erst eröffnet wurde.
Mhm.
Wenn ich die kurz erzählen darf, ich mache die bei so einer ganz kurzen Fassung, die präsentiere ich immer gerne. Also jetzt guckt man sich mal an, wie war das eigentlich? Man guckt sich an und sagt, das ist unglaublich, was da passiert ist. Wir sind so ein Hochtechnologieland. Ja, wir bauen so eine Elbphilharmonie in einen Fluss rein und wir schaffen es nicht, einen simplen Flughafen zu bauen. Nicht? Also Rolltreppen zu kurz, Dübel halt nicht in der Wand. Tag und Nacht ist die Baustelle beleuchtet. Man könne das angeblich nicht ausschalten. Irgendwann ist die Raumnummerierung durcheinander gegangen. Die Entrauchungsanlage tat es nicht und die wurde auch unterirdisch entraucht. Und das Führungspersonal wurde dauernd ausgewechselt, aber nie wurde einer zur Rechenschaft gezogen. Ne? Der alte Bahnchef Medorn war mal Leiter, ist er wieder gegangen und so. Das wirkt doch irgendwie verdächtig. Ne? Und ich erzähle dann, also so fange ich dann immer bei dieser Verschwörungstheorie an und erzähle dann eben, dass ich in Berlin ja öfter war, also dienstlich dann, und da bin ich in einer großen Sache auf die Spur gekommen. Und das ist sozusagen der erste Punkt, dass ich erstmal erzähle, wie unglaublich das ist. Ne? Könnte es nicht sein, dass was ganz anderes ist. Dann werden die Leute neugierig. Und dann sage ich, jetzt schauen wir uns doch mal an, wann war das denn? 2011 und frag, was ist da passiert? Dann kommt der große Umbruch. Nicht? Da haben wir den arabischen Frühling gehabt. Kim Jong der Ältere war gestorben. Putin ist wieder zurück an die Macht gekommen. Also die ganze weltpolitische Lage wurde instabiler.
Ja.
Und noch etwas ist wichtig gewesen, und das denkt man nämlich gar nicht mehr, 2011 war der Atomausstieg oder eigentlich die Rücknahme, der Rücknahme des Atomausstiegs. Ja? Mhm. Und jetzt denkt man doch nicht, dass die damalige Merkel-Regierung nur wegen Fukushima das gemacht hat. Nein, da ging es um was ganz anderes. Und dann entwickle ich das sozusagen daraus und sage, mir fiel nämlich auf, also die Atomkraftwerke werden stillgelegt, aber was passiert eigentlich mit den ganzen übrigen Brennstäben? Normalerweise diskutiert man dann darüber, wo lagert man die, und es gibt einen Riesenstreit. Nix da. So, warum nicht? Man hat die nämlich alle klammheimlich nach Berlin gebracht. Und jetzt kommt, und das ist so der Clou, der absolute Clou dieser Verschwörungstheorie, es gibt ein System, ein amerikanisches System, das heißt Weapon Storage and Security System, WS3. Gibt sogar einen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel dazu. Kann man also machen. Wenn ich den vortrage, habe ich dann immer das Bild vom Wikipedia-Artikel dazu. Ja. WS3 beschreibt die unterirdische Lagerung von Atomwaffen unter Flughäfen in Amerika.
Okay.
So, warum nicht hier in Deutschland? Vieles an Flughäfen ist tatsächlich unterirdisch. Die Entrauchungsanlage läuft auf dem Berliner Flughafen unterirdisch. Vielleicht soll da was ganz anderes entraucht werden. Und noch etwas fällt auf. Alles hat nicht funktioniert. Aber eine Sache wurde rechtzeitig fertig, nämlich die U-Bahn-Station Flughafen. So, jetzt führen wir also alles zusammen und sagen, keine Frage, ne? Da unten werden also sozusagen, da werden die Brennstäbe in waffenfähiges Uran umgewandelt, auf Mittelstreckenraketen montiert und können ganz schnell Moskau erreichen, falls es mal wirklich hart auf hart kommt. Das war so meine Theorie, und dann wurde der Flughafen eröffnet und ich habe gedacht, schade, Mist, ne? Diese schöne Theorie kann ich jetzt vergessen. Und du glaubst es nicht, ein, zwei Wochen nach der Eröffnung des Flughafens ploppte aus irgendeinem Grund plötzlich eine Diskussion über die Endlagerung von atomaren Brennstäben in Deutschland wieder neu auf. Also das heißt, diese Theorie, die schreibt sich fort. Und ich habe diese Theorie immer entwickelt, um deutlich zu machen, wie funktionieren solche Theorien. Ja. Also dass man lauter Wahrheiten hat. Also alle Dinge, die ich habe, sind wirklich Fakten. Jedes einzelne kann man nachprüfen. Aber die Kombination, die macht das Raffinierte aus. Und dass man sozusagen, sagen wir mal, diese irren Fehler, die da passiert sind, die Baumängel und den Zeitbezug miteinander kombiniert. Man hätte auch ganz andere Dinge nehmen können natürlich, ja. Die funktioniert dann natürlich. Und wenn man dann sich so vorstellt, na, da gibt es Leute, die sind vielleicht tatsächlich skeptisch gegen die Merkel-Regierung, sagt man, ja klar, das passt. Ja? Und wenn man dann die auffloppende Diskussion hat oder dann haben sich Mitarbeiter beschwert, dass die Stromschläge bekommen hätten bei der Kontrolle der Koffer, ja natürlich, die brauchten ja früher, haben ja ursprünglich viel größere Sicherheitsmaßnahmen geplant. Ja? Deswegen und so, also man kann da alles mit begründen und das ist mir dann wirklich eine große Freude. Aber das habe ich dann noch gelernt von dem Goldenen Aluhut. Das ist so eine Organisation, die im Internet ist und jedes Jahr für die schrägsten Verschwörungstheorien Preise verteilt, eben den Goldenen Aluhut. Und die Medienbeauftragte Alia Pagin war mit mir zusammen auf dem Podium beim ZDF, beim Medienkongress von EKD und ZDF. Und die sagte nochmal so, Vorsicht, solche Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit zu bringen, siehe Rauchmelder, das kann man da nicht mehr einholen. Ja? Ja. Und deswegen habe ich mich das eigentlich nicht richtig getraut und in dem Buch das auch wirklich so immer mit Erklärungen eingebaut, dass man daran eben sehen kann, wie funktioniert sowas von der Sache her erstmal.
Ja, ja, wir schneiden das jetzt raus und stellen es auf Instagram und dann.
Genau. Genau.
Aber ist ja interessant. Also eigentlich im Prinzip könnte jeder Verschwörungstheoretiker werden oder Erfinder werden eigentlich.
Ja.
Klar, der hier genau, links und rechts ein paar Fakten nimmt.
Also unser Landeskirchenamt ist in Bielefeld, nicht? Die Bielefeld-Verschwörung ist genau so ein Ding.
Ja, stimmt.
Also wer das kennt, ja. Das ist ein Party-Gag von Kieler Soziologiestudierenden gewesen. Ja. Also waren wir wegen so einer dämlichen Planung alle Abfahrten nach Bielefeld gesperrt und haben die irgendwie gesagt, das nehmen wir. Der kennt schon Bielefeld, ne? Aber man hat davon schon mal gehört und sagt dann, Bielefeld gibt es gar nicht. Ne? Alles fake. Die Fußballmannschaft, die Pizzalastwagen, die mit Tiefkühlpizza durchs ganze Land fahren und so weiter. Ne? Alles nur fake.
Das stimmt. Was ich mir manchmal denke, und zwar, wir haben ja schon mal über Xavier Naidoo gesprochen, ganz kurz nur, aber ich denke mir, könnte nicht auch der Herr Lauterbach ein Verschwörungstheoretiker sein? Also man mag meinen, was man will über den, aber ich denke mir, der hat jetzt, ich weiß gar nicht, die dritte Impfung, die vierte Impfung vor kurzem gehabt und hat dann erzählt, jetzt hat er doch Corona, ist positiv, aber lasst euch doch das sechste Mal impfen, jetzt überspitzt gesagt. Ja. Und da denke ich mir, wo unterscheidet sich der Herr Lauterbach zum Xavier Naidoo? Weil, also, das muss ich kurz ausholen, der Herr Lauterbach, der prüft, dass es im Prinzip jetzt die Impfung kann sein, dass er einen milderen Verlauf hat, aber das weiß man nicht genau. Aber beim Xavier Naidoo weiß man ja gar nichts. Also verstehst du, was ich meine?
Er hat sich
impfen, hat immer noch Corona, aber bei Xavier Naidoo könnte es sein, dass QAnon existiert.
Okay, QAnon müssen wir wahrscheinlich nachher nochmal erklären. Ja. Aber also natürlich kann Lauterbach ein Verschwörer sein. Vielleicht ist das ein Reptiloid, ja? Gibt ja auch diese Verschwörung, ne? Also das ist natürlich möglich, kann man nicht ausschließen. Aber ich finde, was zum Beispiel auch in der Presse sehr deutlich wird, man kreidet ihm immer ein relativ chaotisches Management an. Ja, dass er irgendwo was meint und dann geht er in eine Talkshow bei Anne Will und sagt da was ganz anderes, was er am nächsten Tag wieder zurücknimmt. Ja. Das ist eigentlich untypisch für Verschwörer. Also eine Verschwörungstheorie, die geht von was sehr Klarem aus und entwickelt daraus dann so die gesamte Theorie.
Okay.
Lauterbach ist, also ob er jetzt guter Minister ist oder nicht, das ist zweitrangig in dem Fall. Ja. Ich glaube, dass er jemand ist, der ganz gut weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Mhm. Vielleicht fehlt es manchmal an der guten Kommunikation. Das ist ja auch ein Kritikpunkt dann manchmal. Aber Wissenschaft funktioniert eben so, dass sie eine These haben und die prüfen sie dann und dann stellen sie fest, funktioniert nicht. Wir haben eine Impfung und wir stellen jetzt fest, bei Omikron, also bei dieser Variante wirkt sie nicht so gut. Das weiß man. Mhm. Und ich vermute mal sehr stark, dass eben Herr Lauterbach Omikron bekommen hat, wo eben klar ist, die Ansteckungsgefahr ist eben da und nichts gibt einen ganzen Schutz. Also wenn man jetzt behaupten würde, die Impfung, die schützt total und hundertprozentig, dann würde man im Grunde eher so in Richtung Verschwörungstheorien gehen und dann müsste man irgendwie gucken, wenn doch jemand krank ist, dann hat er irgendwie was anderes gehabt oder so.
Ja.
Während jetzt ein ernsthafter Wissenschaftler würde sagen, wie kommt das eigentlich? Dem gehe ich jetzt mal nach und dann stellt man eben fest, dass aufgrund der genetischen Struktur von Omikron die Ansteckungsrate offensichtlich viel höher ist. Aber auch der Verlauf nicht so schlimm ist wie bei Delta. Mhm. Ja, und ich glaube, dass, also man müsste diese Dinge gut kommunizieren und auch die Schwierigkeiten kommunizieren. Hat natürlich immer das Problem, dass es Menschen gibt, die sagen, ach, die Politik weiß ja gar nicht, was sie will, aber uns wollen sie immer Masken vorschreiben. Das müsste man vielleicht, diese Spannung müsste man nochmal stärker kommunizieren. Es gibt Leute, es gibt ja auch gute Wissenschaftsjournalistinnen, vor allem auch, die das machen, die werden natürlich dann auch oft angekreidet. Ne? Aber ich glaube, dass man das tatsächlich machen müsste und vielleicht auch die Journalisten vielleicht auch eigene Irrtümer auch mal stärker gewichten.
Ja. Also, ne? Ja. Jetzt, wo wir schon bei Journalisten sind, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Ding von Verschwörungstheoretikern, dass ja die ganzen Medien gleichgeschalten sind. Mhm. Also und das ist ja auch wieder so ein Stückchen Wahrheit, ne, wo ich mir dachte, so man liest jetzt da die ganze Zeit irgendwie in jedem Blatt dasselbe, es unterscheidet sich kaum was, würde ich jetzt sagen. Und da denkt man dann auch so, also schon alleine dieser Gedanke dann, naja gut, den Medien kann man eh nicht mehr vertrauen.
Ja, also ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist.
Ja.
Also wir haben ja viel Zugriff. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel mal eine andere Tageszeitung gekauft, weil die Süddeutsche, die ich normalerweise lese, heute ja nicht aus oder an einem, also am 15. August war das gewesen. Ja. Heute sind wir gerade da.
Richtig.
Ich schneide das nochmal, ich fange nochmal an, diesen Satz. Also ich kaufe dann auch mal das ein oder andere Mal andere Zeitungen. Ich habe mehrere Zeitungen, die ich regelmäßig lese und sehe da durchaus auch Differenzen. Manchmal sogar gegensätzliche Meinungen. Und dann merke ich, da gibt es einen Journalist, der aufgrund derselben Faktenlage zu einer anderen Deutung kommt. Die die reinen Fakten scheinen manchmal klar zu sein. Also es ist klar, dass eine FFP2-Maske richtig getragen einen guten Selbstschutz hat, während eine OP-Maske eher einen Fremdschutz hat, aber beim Selbstschutz nicht so gut ist. Das kann man messen und das kann man dann durchführen. Was man daraus jetzt für Folgerungen hat, wann und wo man welche Maske tragen muss, das ist unterschiedlich, wird auch unterschiedlich gehandhabt. Ja. Als ich zuletzt in Berlin war, musste ich eine FFP2-Maske in der S-Bahn tragen. Ja. Wenn ich in Westfalen bin, jetzt im Ruhrgebiet in Dortmund, dann reicht eine OP-Maske aus. Das sind Unterschiede, die man hat, die man auch durchaus deutlich machen kann. Aber was eben die Schwierigkeit ist, dass auf der einen Seite die Menschen beklagen, dass man so einen Flickenteppich hat.
Ja.
Auf der anderen Seite dann aber sagen, alle reden über dasselbe. Und ja. Ich finde, da muss man mal gucken, was ist sozusagen das Gemeinsame und was ist dann eben der große Unterschied. Dass auch die Journalisten nicht immer ganz also frei zu sprechen sind. So als ganz kleinen Hinweis, im Januar 2020 wurde, ich glaube, es war auch im Bayerischen Rundfunk in einer Sendung gesagt, naja, mit diesem chinesischen Virus, was da gerade so anfing. Es gibt ja jetzt schon Verschwörungstheoretiker, die in der Stadt mit Maske rumlaufen. Also da fiel dieser Ausdruck Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Das waren die Maskentrager, die Angst hatten.
Ja.
Als dann diese Kritiken kamen mit Querdenken, hat man diesen Beitrag vom Netz genommen. Das finde ich Mist.
Ja.
Weil das befördert natürlich die Verschwörungstheoretiker, die sagen, seht ihr, da haben sie wieder einen kaltgestellt. Ja. Da hätte man vielleicht sagen müssen, ja, wir haben das so genannt, wir haben das falsch eingeschätzt. Also nicht nur die Wissenschaftler, so jemand wie Drosten, die dann vielleicht auch mal sagen, das haben wir falsch eingeschätzt oder wir haben heute bessere Erkenntnisse. Wir wissen jetzt, wie Omikron wirkt im Vergleich zu Delta und wie das funktioniert, sondern vielleicht auch mal sagen, und wir haben das auch in einer Weise publiziert, die missverständlich war. Das würde ich mir eigentlich im Journalismus noch mal ein bisschen mehr wünschen.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Denn ich sage mal, Masken tragen, ja oder nein, das ist nicht Kernpunkt christlichen Glaubens. Kernpunkt christlichen Glaubens ist eigentlich Gottes Versöhnungshandeln.